Wir begrüßen am Telefon Professor Michael Bamberg vom Universitätsklinikum Tübingen. Auch er arbeitet schon lange im Bereich von medizinischen Sachen und jetzt insbesondere im letzten Jahr die große Herausforderung von der Corona-Pandemie. Wie hat sich die Behandlung in der Uniklinik Tübingen entwickelt? Was war anfangs die Herausforderung und wie steht man heute in Tübingen auch an der Anzahl der zu behandelnden Personen? Sind es eher mehr geworden oder eher weniger?
Wir haben am Anfang eine sehr hohe Belastung gehabt. Wir gehörten in Tübingen zu den drei Uniklinika in Deutschland, die neben Freiburg und Berlin am höchsten belastet waren. Wir hatten teilweise 36 Covid-Patienten gleichzeitig beatmet. Man muss dann auch bedenken, dass man ja auch chirurgische Patienten noch beatmen muss. Also das war eine ganz große Herausforderung für uns, und die wir aber in der ersten Welle im März, April, Mai letzten Jahres mit viel Einsatz zahlreicher Mitarbeiter wirklich auch bewältigen konnten. Und dann sind wir ja alle ganz gut über den Sommer gekommen, und jetzt kam die zweite Welle, die nicht mehr so heftig ist wie die erste. Wir haben jetzt gegenwärtig Stand heute nur noch 13 Beatmete und weitere 16 Patienten auf den Infektionsstationen, die nicht beatmet werden, aber natürlich betreut werden. Wir haben auch natürlich, um Ihre Frage, zweiter Teil Ihrer Frage klar zu beantworten, viel gelernt. Wir haben am Anfang natürlich versucht, relativ rasch und schnell zu beatmen, und haben dann aber auch gemerkt, dass eine frühe Beatmung auch nicht immer das Richtige ist, weil sie oft dann über 3 Wochen und länger geht. Und dann haben natürlich die Patienten, wenn es überstehen sollten, und darf nicht vergessen, in der ersten Welle haben 50% der beatmeten Patienten es nicht überstanden, sind verstorben. Ist man natürlich darauf aus, dass man versucht, die Beatmung möglichst herauszuzögern. Und insofern haben wir dann mit bestimmten Medikamenten, mit Remdesivir, das war für Ebola eingesetzt früher, bei Patienten, die noch nicht beatmet wurden, eingesetzt. Wir haben auch mit Cortisonpräparaten gearbeitet. Und was besonders neu ist, in den letzten Monaten sich herausgestellt hat als wirksam, mit Medikamenten, die das Blut wieder dünner machen, also Blutgerinnungsmittel, weil dieser Virus sehr gerne solche Blutknäuel bildet, die die Gefäße verstopfen und dann zu Embolien und damit zum Tod führen können. Und das waren wichtige Erkenntnisse, die dazu geführt haben, dass wir heute eine Mortalität nur noch um die 30% haben von den beatmeten Patienten und wir auch viel, viel weniger lange beatmen müssen als vorher.
Denken Sie dann, dass das noch mehr runtergedrückt werden kann, dass noch weniger beatmete Patienten an Covid-19 versterben werden? Also ist da noch Potenzial dran oder ist das jetzt schon das Maximum, was man die nächsten Monate, nächsten Jahre erreichen kann an Erfolgen?
Das ist eine ganz wichtige Frage, die Sie gerade gestellt haben. Wir haben jetzt eine weitere neue Hoffnung. Wir haben angesagt bekommen, dass wir in den nächsten Tagen Antikörper bekommen, also Antikörpertherapien, die schon bei Patienten, die im Anfangsstadium sind, dann die Krankheit stoppen sollen, damit sie nicht mehr schwere Verläufe sich entwickeln können. Und wir hoffen, dass diese Antikörpertherapie natürlich neben den vielen Impfungen, die natürlich jetzt laufen, jetzt auch diese Krankheit deutlich abschwächt bzw. auch einzudämmen hilft.
Sie hatten auch gesagt, dass die zweite Welle besser verläuft als die erste Welle. Bei der ersten Welle gab es ja aber insgesamt, waren wir ja auch vom Kalender schon recht weit, bis es so wirklich losging mit Corona. Jetzt sind wir noch im Januar, also der Februar beginnt ja eigentlich schon fast, aber eigentlich noch wirklich mittendrin in den Wintermonaten. An was machen Sie das aus, dass diese zweite Welle sonst noch besser läuft, obwohl ja das Risiko, wir sind alle viel auch drinnen und haben auch das Risiko im Winter immer mehr als im Sommer irgendeine Krankheit zu bekommen?
Ja, das merken, das ist völlig richtig, was Sie sagen. Das merken wir daran, dass die Infektion mit Grippeviren, mit Noroviren und anderen Virusarten massiv abgefallen ist. Also dadurch bedingt, dass wir Mund-Nasen-Schutz tragen, der aber auch wirklich konsequent getragen werden sollte. Und teilweise auch FFP2-Masken, die noch besser am Gesicht anpassen, da, wenn man in Risikobereiche hineingeht, dass man Abstand hält zu dem Gegenüber. Das sind ganz, ganz wichtige Sachen, die eingehalten werden müssen. Und dann haben wir auch konnten wir auch sehen, dass die Zahlen heruntergehen dabei. Und wir haben doch große Hoffnung jetzt, wenn wir mehr Impfstoff bekommen. Leider haben wir viel zu wenig, muss man sagen. Kämpft fast jeden Tag um Impfstoff, ja, weil viele der über 80-Jährigen, aber auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die drängen natürlich um Impfstoff, gerade wenn sie auf Covid-Stationen arbeiten, nicht? Ein Großteil haben wir schon geimpft, aber mit diesen neuen Impfungen hoffen wir dann doch zu einer besseren Situation zu kommen, dass wir, sagen wir mal, im April, Mai dann doch das Schlimmste hinter uns haben. Das hoffe ich sehr.
Also denken Sie ab April, Osterzeit, dass es da wesentlich besser ist als an Ostern letztes Jahres?
Ja, das glaube ich, weil dann auch noch, auch wie in Tübingen hier, die Firma CureVac so weit ist mit ihrem Impfstoff, dass wir mehr Impfstoffe bekommen. Im Augenblick sind die Zahlen oder die Summen an Impfstoffen sind ja dürftig, die wir bekommen, muss man wirklich sagen. Und wir verimpfen, soweit es geht, sofort an all die Risikogruppen. Die sind nicht, können nicht alle immer sofort bedient werden. Da bitte ich auch um Verständnis in der Bevölkerung, dass sie noch ein bisschen gedulden müssen. Aber die wirklich gefährdeten, vulnerablen Gruppen, 80 plus, teilweise auch 70 plus, die kommen in den nächsten Wochen dran und werden dann geimpft. Und dann haben sie auch eine viel größere Sicherheit, gesund zu bleiben.
Tübingen hat in der Paul-Horn-Arena sein Impfzentrum eröffnet vor wenigen Wochen. Wie ist dort die aktuelle Lage? Sind genug Impfdosen da oder mussten auch schon hier Termine abgesagt werden?
Es mussten auch da Termine abgesagt werden. Am Anfang war die Impfdosis, Impfdosen, die wir bekommen sollten, bei weitem nicht so zahlreich wie zugesagt. Dafür kann aber das Sozialministerium bei uns nun wenig. Das geht vom Bund aus, die eben zu wenig teilweise geordert hatten oder zu spät. Und die wenigen Impfdosen müssen natürlich über das ganze Land verteilt werden. Aber Sie können davon ausgehen, dass wir jede Impfdose, die wir bekommen, auch entsprechend dann auch sauber und wirksam auch impfen an all die Betroffenen, die es wirklich notwendig haben. Und das läuft gut in der Paul-Horn Arena. Wir haben ja das zentrale Impfzentrum mit dem Kreisimpfzentrum zusammengelegt. Das hat viele, viele organisatorische Vorteile. Und wir können zu Spitzenzeiten bis zu 2300 Patienten Patienten sind es ja nicht, sondern Menschen aus der Bevölkerung impfen. Das ist ja eine große Zahl. Und wenn wir die Impfstoffe zur Verfügung haben, das wird aber in den nächsten Wochen mehr und mehr werden. Insofern können wir auch da gute Hoffnung sein, dass wir bald einen Großteil der Bevölkerung geimpft haben.
Der Impfstoff von AstraZeneca ist ja nur geeignet für Personen von 18 bis 64 Jahren. Zumindest sind so die ersten Erkenntnisse gewesen. Wie kann man das in den Impfzentren so strukturieren, jetzt umstrukturieren, dass dort die jüngeren Risikogruppen geimpft werden mit diesem Impfstoff, der einfach noch nicht sicher geeignet ist für die Leute, die 65 Jahre und älter sind?
Ja, wichtig ist, dass man den Impfstoff nicht mischen darf. Man sollte immer beim gleichen Impfstoff bleiben. Also bei BioNTech, der erste Impfstoff, der auf den Markt kam, da sind der Abstand ja 3 Wochen, teilweise auch bis zu 4 Wochen verlängern bis zur zweiten Impfung. Es müssen immer 2 Impfungen erfolgen. Dann haben wir den Moderna Impfstoff jetzt bekommen, der auch für ältere Patienten geeignet ist. Jetzt den dritten, der kommen soll bis zu 65 Jahren. Das ist schon eine organisatorische Herausforderung, dort die entsprechenden Menschengruppen so einzuteilen, dass sie von den verschiedenen Impfstoffen auch profitieren. Und wir werden uns natürlich an die Vorgaben streng halten. Dann, wenn das so bestätigt wird, bis 65 Jahre, dann werden die jüngeren Risikogruppen drankommen. Da gehören natürlich auch viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kliniken dazu, die ja auch mitgeimpft werden möchten und müssen, damit sie die kranken Covid-Patienten bei uns auf den Stationen betreuen können.
Jetzt ist auch immer mal wieder in der Politik das Thema gewesen von Lockerungen. Wie sehen Sie das mit Lockerungen, wenn man jetzt nach einer bestimmten Zahl, einer Inzidenz beispielsweise von 50 sagen würde, man lockert komplett und bei 100 man lockert leicht die aktuellen Maßnahmen? Wäre das gut oder wäre das Risiko zu groß für die Kliniken im Land?
Ja, ich habe da eine etwas andere Meinung dazu. Ich glaube, wenn man ganz konsequent, das hätte man schon vor Monaten machen können, 70 plus, also 70-Jährigen und in den Pflegeheimen, in den Altenheimen besser geschützt hätte, mit entsprechend auch den Schnelltest, und auch die Mitarbeiter in diesen Pflegeheimen auch getestet hätte. Denn dort ist ja die Mortalitätsrate bei weitem am höchsten. 90-95% der Menschen versterben über 70 Jahre. Also das ist die vulnerable Gruppe, die wir schützen müssen. Und die Jüngeren, die machen es auch oft durch, aber das ist für die nur in ganz, ganz seltenen Fällen lebensbedrohend. Insofern glaube ich, dass es nicht mehr lange durchzuhalten sein wird, die Menschen von ihrem gesellschaftlichen Leben fernzuhalten und dann man doch ähnlich wie auch in Schweden dann öffnen sollte. Aber bitte die älteren Menschen bei uns in unserer Gesellschaft dabei nicht vergessen, sondern schützen. Und wenn dann auch die Impfung dazu kommt, glaube ich, können wir es auch durchaus riskieren. Abgesehen davon, dass die Schulen und Kitas ja auch irgendwann mal wieder öffnen müssen. Denn junge Familien mit drei Kindern Tag für Tag zu Hause zu haben, das ist eine hohe Belastung und das merken wir auch bei uns in unseren Kliniken mit der Kinderpsychiatrie und Jugendpsychiatrie, dass da die Fälle immer häufiger aufschlagen bei uns.
Also die anderen Folgen, die Corona hervorwirft, beispielsweise, dass weniger Bildung vermittelt werden kann und auch in angespannten Familienverhältnissen es auch eine Gefahr ist.
Ja, es gibt, natürlich wissen wir auch vom Kinderschutzbund her, dass es natürlich dann auch häusliche Gewalt gibt, sexueller Missbrauch gibt in bestimmten Familien. All das wird ja nicht mehr kontrolliert. Also insofern ist die Schließung von Kita und Schulen, das muss man sich wirklich ganz genau anschauen und nicht mehr zu lange warten. Auch wenn jetzt mal ein Ausbruch kommt von einigen Fällen mit einem anderen Virusvariante. Ich persönlich glaube, dass wir irgendwann bald wieder aufbau machen müssen und dann unter den entsprechenden Schutzvorkehrungen, ja, aber doch wieder die Kinder in die Schulen lassen und in die Kitas.
Wie erleben Sie dann selbst Ihren persönlichen Alltag? Sie zählen ja auch zu den Risikogruppen. Und wie schützen Sie sich selbst, weil Sie ja, sag ich mal, durch diese Krise und durch Ihren Beruf ja trotzdem sehr viele, wahrscheinlich aber auch weniger Kontakte, aber trotzdem noch wahrscheinlich mehr Kontakte als der Mensch, der im Büro nur sitzt?
Ja, das war eine lange Frage, ob ich mich überhaupt impfen lassen soll. Als ärztlicher Direktor vom Klinikum habe natürlich sehr viel Kontakt mit all den verschiedenen Arbeitsgruppen, die sich mit Corona beschäftigen. Davon sind auch nicht wenig infiziert gewesen. Ich glaube auch noch viel im Klinikum herum. Insofern haben dann unser Taskforce-Vorsitzende, der Infektiologe, darauf bestanden, dass ich geimpft wurde. Und insofern, das ist der eine Punkt. Aber es ist schon so, dass der Tagesablauf hier praktisch zu 90% von Corona bestimmt wird. Ja, also sei es bei Einlasskontrollen Probleme auftauchen, sei es dort bei irgendwelchen Masken was ist oder der sich beschwert, der geimpft werden möchte. Also ich muss sagen, ich mache jetzt diese Arbeit 23 Jahre jetzt als erster Direktor, aber das letzte halbe Jahr, muss ich sagen, das hat mich noch ein bisschen schneller altern lassen. Ja, muss man wirklich sagen, das ist eine hohe Belastung, aber man kann auch viel erreichen. Und wenn man sieht, wie toll die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Covid-Stationen, bei den Infektionsstationen, wie die sich einsetzen und sie engagieren, das ist immer eine Motivation, auch weiter intensiv auch sich zu engagieren.
Dann sind Sie ja sozusagen, seit ich geboren bin, in diesem Dienst, weil ich bin ja 23 Jahre alt.
Ja, also so lange geht meine Aufgabe ja schon im Uniklinikum in Tübingen und ich muss sagen, ich bin aber weiterhin immer noch intensiv motiviert, weil einfach die Teams hervorragend arbeiten und hochmotiviert sind und das mir immer wieder einen Impuls gibt, auch hier mich reinzuhängen.
War das dann für Sie jetzt, sage ich mal, ein Vorteil, dass Sie schon 23 Jahre dabei sind in dieser Pandemie oder war es für Sie genauso, wie wenn jetzt jemand anderes die Aufgabe erfüllen müsste, der jetzt, sagen wir mal, ein paar Monate erst diese Stelle inne hat, weil es alles ja Neuland ist? Es gab ja noch nie eine Pandemie in Deutschland.
Ja, wir hatten natürlich schon mal Ausbrüche gehabt von Viren, Noroviren, wissen Sie, wo dann am ersten Tag 200 krank waren, am dritten Tag 300, am vierten Tag 400 noch dazu. Also das gab es aber natürlich nicht in dieser Form, das ist völlig richtig. Ich glaube, dass es schon ein großer Vorteil ist, wenn Sie die Abläufe der Kliniken genau kennen, die Organisationsstrukturen, wenn Sie wissen, auf wen Sie sich verlassen können, dann kriegt man auch, wie wir es auch geschafft haben, mit dem Landratsamt zusammen, das ganz hervorragende Arbeit leistet, muss man sagen, mit dem Landrat Walter, dann können wir auch solche Impfzentren wirklich aufbauen und auch erfolgreich gestalten. Also das sind Dinge, da spielt schon die Erfahrung eine große Rolle.
Super, dann vielen Dank, Herr Professor Bamberg.
Dankeschön, Herr Biontek.